Flausen. Hallo und herzlich willkommen zu Flausen, dem monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und ich habe mir dieses Mal Mara Genschel als Gast eingeladen, um mit ihr über Lautpoesie, avantgardistische Literatur und ein mögliches Publikum zu sprechen. Wer ist Mara Genschel, die beim diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gelesen hat, mit amerikanischem Cowboy-Akzent und angeklebtem Bart? Wer sie einmal live auf der Bühne erlebt hat, vergisst sie nicht so schnell. Geboren wurde sie 1982 in Bonn und lebt heute in Berlin. Zunächst hat Mara Musikwissenschaften studiert, aber dann gewechselt ins Deutsche Literaturinstitut nach Leipzig. Man kann jetzt ihre Publikationen aufzählen, wie ich das oft gerne an dieser Stelle mache, zum Beispiel ihre mit handschriftlichen Notizen versehene Reihe Referenzfläche oder die Bände Cute Gedanken und das Gabelnberger Tagblatt. Aber das würde nicht viel aussagen. Sie ist als Schriftstellerin und Performerin seit vielen Jahren unterwegs und testet die unterschiedlichsten Bühnenmomente aus, sei es in der Nähe zum Theater, der neuen Musik oder der bildenden Kunst. Also auf jeden Fall ein perfekter Gast für Flausen. Dieses Mal geht es um den performativen Akt des Kuchenbackens, darum, was Helge Schneider über Christian Morgenstern herausgefunden hat. Es geht um das Schreiben als Untersuchung von existenziellen Koordinaten, um das gut angezogen sein als bürgerliche Kategorie, um einen Lippenstift und den Joker bei Batman. Es geht um die Verachtung auf und die Demut vor dem Publikum, um das Dekonstruieren einer Schriftstellerperson. Es geht um das Spiegelkabinett von sprachlichen Klischees und die Frage, wie kann man als Künstlerin eigentlich arbeiten, wenn die Ergebnisse aller Einladungen dazu sind, sich selbst zu destabilisieren. Viel Freude beim Hören. Heute darf ich am Mikrofon ganz, ganz herzlich Mara Genschel am anderen Ende des Internets begrüßen. Hallo, liebe Mara.
Hallo, liebe Carola. Oh Gott.
Es fängt doch schon gut an. Das lassen wir so stehen.
Ja, das lassen wir so stehen. Ich habe echt gedacht, sag jetzt nicht Carola.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Martha.
Ja, hi. Hi, Carola.
Und ich freue mich total, weil ich schon so wahnsinnig lange das verfolge, was du machst und was du schreibst und bin Fan und schon ganz, ganz früh, es gibt ja von dir dieses, es ist ja schon fast historisch, diese kleine Heftausgabe, nenne ich es mal, von Referenzfläche. Also das war ein Heft, was du getrieben hast und selbst gedruckt hast und beschriftet hast und dann verschickt hast in so einer Kleinstauflage. Und da gibt es so eines meiner Lieblingsgedichte, das ich immer wieder lese, liebe Martha. Und es heißt, ich zitiere nur kurz, Kirschkuchen ist aus, Apfelkuchen ist auch aus, Apfelstreusel war da und so weiter. Und man hat eine Bäckereiauslage vor Augen, wie eben am Sonntagnachmittag alles leer gekauft ist. Und das Ganze ist natürlich auch durchgestrichen und das hat den wunderbaren Titel, den du handschriftlich hinzugefügt hast, der Verlockung Heimat zu konstruieren, widerstehen. Und jetzt wäre meine allererste Frage, ob du gerne Kuchen isst. Und wenn ja, ob es Apfel oder Streusel oder Kirsch ist, liebe Mara.
Au, ich mag voll gar keinen Kuchen eigentlich. Aber gestern habe ich in der Bahn versucht, einen Kuchen zu kaufen und war dann eigentlich total auf Kuchen eingestellt. Und da war ja dann auch die Frage, Schoko-Brownie oder was die da haben und Apfel-Crumble, irgendwie solche Sachen. Und da war nichts da, da war dann auch gar nichts da. Witzig, da musste ich auch daran denken. Und dann war ich auch sehr, sehr enttäuscht. Aber ich mag so einmal im Jahr Kuchen. Essen.
Okay. Ja. Okay, wow. Okay, aber dann brauche ich dich auch gar nicht nach Backen fragen, weil das wäre ja verrückt, Kuchen zu backen und ihn dann gar nicht zu essen.
Doch, das mache ich schon manchmal, weil das dieser performative Akt ist, ne? Für jemanden sowas Schönes machen und so. Und dann mag ich das auch essen, aber eigentlich, ich stehe nicht so, ich habe diesen Kuchen-Rhythmus nicht. Mhm. Ja.
Quiz. Wir kommen zur allerersten Quizfrage, liebe Mara. Wir kommen ein wenig zur Lautpoesie und ich bin gespannt und ich bin eigentlich guten Mutes, dass du die erste Quizfrage errätst und ich hoffe, mich nicht zu verhaspeln. Du darfst jetzt nämlich aussuchen, ob das zum einen das gleich kommende Zitat von Valerie Scherstianoy ist, einem ja Lautdichter und Hörspielautor, der auch ganz viel an dieser Schnittstelle von visueller Poesie und Lautpoesie macht, oder von Christian Morgenstern, den wir, glaube ich, alle kennen. So, und es geht so. Krok lok wafzi, sememi, sayo kronto, prafriplo, bifzi bafzi, ulalemi, quasti, basti, bo.
Toll, das hast du gut gemacht.
Ha, nicht verhaspelt. Und wenn, hast du eine Idee?
Ja, das ist nicht Valerie Scherstianoy. Das ist ein bisschen Morgenstern. Das große Lalula, oder?
Genau, genau.
Das große Lalula.
Und
ich bin total, ich finde es total toll, dass du das jetzt vorgetragen hast, Caroline.
Ja.
Ich dachte, wow, jetzt trägt sie Valerie Scherstianoy vor. Ja,
das wäre nochmal eine größere Herausforderung geworden, glaube ich. Aber es ist ja so, ich bin darauf gestoßen, gerade auch auf Christian Morgenstern, weil du in der Zeitschrift Schreibheft einen Schwerpunkt zu Christian Morgenstern kuratiert hast, nämlich zu seinem 150. Geburtstag ein Festchen ausgerichtet, und wo sogar Helge Schneider ein Grußwort beigesteuert hat.
Ja, genau, deswegen habe ich Christian Morgenstern gesagt, weil ja, von ihm kommt jetzt eben eigentlich das neue Narrativ, dass das ein Künstlername ist, Christian Morgenstern. Und die Flunkerei besteht darin, dass er ursprünglich Christian Morgenstern heißt. Und das ist sozusagen die wissenschaftliche Erkenntnis, die Helge Schneider da bereitstellt für dieses Jubiläumsheft. Als Schirmherr.
Genau, so oben drüber. Und ich finde ja ganz schön, wie du über Morgenstern schreibst. Also was ist schön im Sinne von, dass du sagst, ich sagte ja auch eingangs, wir kennen ihn alle, jeder hat ihn irgendwie in der Schule mal gehabt. Und du sagst aber, irgendwie ist er auch mehr als so ein verwertungsrechtefreier Kinderclown. Ne?
Ja, das war jetzt meine These, um dieses Dossier ein bisschen aufzuziehen, weil ich wollte da ja einen Zugriff feiern, der sozusagen auch von Leuten kommt, die nicht direkt im Literaturbetrieb total verankert sind, jedenfalls nicht im deutschsprachigen. Und da lag das dann natürlich nahe, diese Vorurteile auch abzugleichen. Ich meine, aus der Literatur wissenschaftlichen Perspektive oder literarischen Perspektive ist Morgenstern natürlich trotzdem auch total interessant und mannigfach rezipiert und da wird andauernd auf ihn Bezug genommen und so. Das ist ja klar, dass er da auch total geschätzt ist. Aber wenn man dann sozusagen einen Schritt zur Seite tritt und dann auf die Morgenstern-Rezeption guckt, dann liegt das ja ein bisschen nahe, diese Kinder- und Schulbuch-Rezeption da irgendwie zu streifen. Und das, ich denke, das ist mir nicht passiert. Auch wenn es natürlich um Vorurteile geht und so um Unschärfen im Morgenstern-Verständnis oder so. Aber das ist ja total witzig auch, dass so ein Ringelnatz-Zitat gibt. Ich glaube, von Monika Ring, die hat das fantastischerweise drin gelassen, genau wie mit dem Carola eben. Die hat dann Ringelnatz zitiert stattdessen. Und während sie das rezitierte, fiel ihr auf, ich glaube, das ist gar nicht von Morgenstern. So, ja.
Genau, weil du hast sozusagen mit einigen Dichterinnen und Dichtern Gedächtnisskizzen anfertigen lassen. Ne?
Also genau,
was erinnert man eigentlich noch an Morgenstern? Und irgendwie hat man das Gefühl, das ist einem total präsent. Ne? Jeder könnte vielleicht was, aber dann hat natürlich können die meisten oder auch ich könnte keins irgendwie so wiedergeben. Es sind nur so Fetzen, die irgendwie vielleicht durch den Kopf huschen und dann natürlich irgendwie, ne, das die Fische, die da singen, diese visuellen Dinge hat man, glaube ich, sehr, sehr präsent im Kopf. Und wie geht es dir? Würdest du sagen, du könntest auch einen Morgenstern-Gedicht, eine Gedächtnisskizze anfertigen? Also weißt du, hast du ihn so präsent für dich, dass er auch sofort da ist?
Ja, finde ich, das ist schon eine sehr gute Frage, weil es gibt ja verschiedene Ebenen, wie man Gedichte erinnert, oder? Dann gibt es ja eigentlich auch so strukturelle Erinnerungen oder auch Bilder vielleicht oder formale Erinnerungen. Und sowas, wo ich jetzt sagen würde, dass darauf zielt ein kleines bisschen meine Aufgabenstellung an diese Dichterin und Dichter, wäre natürlich eigentlich so ein Klangpattern, also was, wo man vielleicht sogar schon gar nicht mehr so genau den Inhalt richtig reflektiert, aber einfach so, das so internalisiert hat, dass man das sozusagen reproduzieren kann, den Sound, den, also ein Gedicht. Jetzt bei mir wäre das wahrscheinlich so ein Palmström, aber jetzt wahrscheinlich ja, auch alles andere als wählerfrei, aber so doch genau, dass die, dass das so quasi auf einer oberflächlichen, klanglichen Ebene reproduziert wird. Ich glaube, das ist so wie, also mit jedem anderen Ohrwurm auch, ne? Wie mit Songs oder so. Das ist, glaube ich, ja, das ist das, wie man Gedichte am ehesten noch so erinnert.
Es gibt von dir auch ein ganz, auch, ich habe in den Untiefen meines Bücherschrankes gewühlt, liebe Mara. Und da ist mir auch ein Anthologieband vom Lyriker Norbert Lange in die Hände gefallen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst, Metonymie. Und das ist natürlich auch so ein bisschen gemein an dieser Stelle, dass ich so uralte Essays von den Leuten wieder noch ans Licht zerre und die Gäste sich dann meistens fragen, oh Gott, was habe ich damals in Publikation Z nochmal von mir gegeben? Aber auf jeden Fall, ich fand den Artikel oder den Essay sehr schön, der nämlich heißt Noise, Notiz und Machen von 2014 und wo du eben auch über diesen Begriff von Noise, ne, also wenn wir jetzt über Klang sprechen, über Noise nachdenkst, als Klang, der gleichzeitig etwas Störendes ist, also über diesen Zusammenhang von Klang und Störung.
Ja, ich habe den Begriff Noise da so verwendet als Störung, aber gleichzeitig ist er ja auch ein mehr oder weniger Genrebezeichnung für so eine bestimmte Form von improvisierter Musik, wo es dann eben ganz stark um Klangerzeugungsfragen auch geht. Und in dem Zusammenhang, wie auch zum Beispiel, also das ist ja eigentlich relativ ähnlich, wie das auch bei der Lautpoesie der Fall ist, dass es da um sozusagen Binnendifferenzierung von Klangerzeugung geht. Auf der einen Seite eben durch Elektronik und auf der anderen Seite dann eben mehr oder weniger durch den Mund oder den Stimmapparat. Und ja, und da deswegen ist das ein ganz klein bisschen unscharf. Ich habe den Begriff dann sozusagen einfach übernommen und ihn dann so ein bisschen verkürzt, also daraufhin verkürzt, dass es da um eine Störung geht. Aber das ist insofern nicht ganz, also dann wiederum nicht ganz so verkürzt, weil mir ging es auch nicht um die Störung per se, sondern schon sozusagen wieder um die Binnendifferenzierung von Störung und wie kann sozusagen Störung, welche Formen von, also wie kann man Störung ausdifferenzieren und wie kann man mit Störung vielleicht, wenn man sie einmal ausdifferenziert hat, dann auch produktiv werden und produktiv sozusagen eingreifen in herkömmliche Verständnisse von Text zum Beispiel. Und ich habe den Essay jetzt auch nicht mehr so ganz parat, aber ich glaube, das war sozusagen das war so ein bisschen meine Herangehensweise daran.
Und wie, also ich finde es irgendwie ist es eine blöde und langweilige Frage, wenn man fragt nach Text und Sinnzusammenhängen, weißt du? Aber auf der anderen Seite finde ich es dann doch immer spannend, sozusagen, was jetzt auch hier die Gäste im Podcast, was sie beim Schreiben umtreibt, ne? Oder wo so Impulsauslöser sind oder wie sie im Text sich auch fortbewegen. Und das finde ich ja in deinen Texten so unterschiedlich, sie auch alle sind, ne? Wenn ich an zum Beispiel das Gablenberger Tagblatt denke, das irgendwie so eine Art Zeitung nachahmt, aber dann auch ganz viele Dinge unten in den Fußnoten stattfinden und es gibt irgendwo so einen Hauch von Plot, aber es passiert auch ganz viel einfach auf sprachlicher Ebene, auf Assoziationsebene, auf sprunghaften Ebenen. Und da ist meine Frage sozusagen, ne, in deinen Arbeiten hinein, bist du da jemand, der einfach, sag ich mal, Dinge auch sammelt oder der auch nochmal stärker, wie jetzt auch in diesem Tagblatt, von so einer Form herkommt und sagt, okay, wie ziesel ich die auf, wie verfremde ich die? Also, oder ist es jedes Mal auch ein neuer Produktionsweg? So, weißt du, was ich meine? Die große Frage, also sozusagen die große Frage.
ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber auch die Frage nach sozusagen Inhalt daraus gehört jetzt oder so, was wie eine
Nö, also für Inhalt muss ich gar nicht, aber sozusagen Sinn, also nach Sinnzusammenhang vielleicht. Warum? Nach Sinnzusammenhang und vielleicht nach Startmomenten des Schreibens und sich selbst bewegen im Text. Also wie macht man den Text zum Text? Wie bewegt man sich da fort, wenn es vielleicht nicht Sinnzusammenhänge sind? Vielleicht so.
Ja, ich finde es aber, also ich finde es also eine tricky Frage.
Genau.
Und auch gut. Nee, weil es geht ja schon um vielleicht auch die den Sinn des Ganzen, so warum macht, warum schreibt man jetzt dann da überhaupt? Und das wäre ja so in der, sag ich mal, in meiner lautpoetischen Phase oder in dieser ganzen Frage der Lautpoesie sowas, was erstmal vermeintlich außen vor ist, weil es dann eine Art immanente Struktur gibt, die irgendwie, weiß ich nicht, aus Schönheit sich speist oder in einer bestimmten Form von Schönheit oder so, oder einer Verweigerung so generell bestimmter, ja, vor bestimmten eben Sinn und semantischen Zusammenhängen und so. Und das habe ich aber schon auch mit der Referenzfläche, die du da kurz anskizziert hast, auch schon so ein bisschen verlassen, so diese reine Begründung aus dem rein formalen heraus, also aus der reinen ästhetischen Frage heraus, mein Tun zu legitimieren, sondern das habe ich da schon ganz stark angefangen zu verlassen und eben immer auch die Autorin in Anführungsstrichen oder den Autor mit reinzunehmen und sozusagen diese Frage zu stellen, ja, aber was heißt das denn, wenn ich hier sitze und das produziere, who cares, so nach dem Motto. Also was ist genau jetzt der Punkt darin, dass ich das schreibe? Und das sind dann schon wieder eigentlich auch fast so narrative, fiktionale Fragen, ne? Und also so Fragen auch, die natürlich in so eine autobiografische Richtung auch gehen, aber ich würde das immer nicht als autobiografisch bezeichnen, sondern so als eine Art Untersuchung meiner existenziellen Koordinaten so. Also ich bin einfach nur so ein Mensch, ich bin eine weiße Frau in Deutschland, bla bla, aber arbeite eben an einer Form der Reflexion, die in erster Linie eben literarisch ist und dann in zweiter Linie vielleicht tatsächlich dann auch so musikalische Parameter mit einbezieht. Und da geht's dann natürlich in die Formfrage und auch in die konzeptuelle Frage. Also das wäre bei mir jetzt immer auch, also das Gabelnberger Taktblatt ist eigentlich auch ein angewandter Konzeptualismus, würde ich sagen. Es fehlt aber ein bisschen da die Gebrauchsanleitung oder die Erklärung dazu. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal um die Ohren geflogen, weil das eigentlich war wirklich nicht so ganz klar. Also was ist das eigentlich für ein Buch? So, was soll das eigentlich? Also es ist eben nicht eine nachgeschriebene oder reproduzierte Zeitung oder sowas, sondern also es heißt halt Gabelnberger Tagblatt, aber das sind erstmal ist es eine Art nachträgliches Auffüllen eines Found Objects, also eines Inhaltsverzeichnisses, das ich gefunden habe. Es ist sozusagen eigentlich, sollten da noch 5 Bände drankommen, so nach dem Motto, weil das Inhaltsverzeichnis das einfach vorgegeben hat. Und dieses Inhaltsverzeichnis bezog sich auf dilettantische Bilder, so eine Sammlung von Kunst für jedermann sozusagen. Also eine Katalogisierung einer bestimmten Kunstform des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in der es so ging um Reproduktion und Verkürzung von Kunst, so, ja, also das sozusagen die totale Vereinfachung, die totale Verknappung und Verkitschung letztendlich auch, aber da gibt's ja faszinierende, wie nennt man das jetzt nochmal, wenn das Sägemehl spritzt, ja, und das habe ich sozusagen angewandt auf eine Form von Gedichtband, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt hier also die Möglichkeit, ein Gedichtband zu machen. Und ich gehe den aber so rum an, dass ich nicht irgendwie die Gedichte produziere und dann die sozusagen zusammenstelle, sondern ich setze mir als allererstes ein Inhaltsverzeichnis vor und an diesem Inhaltsverzeichnis arbeite ich mich dann ab. Und das ist natürlich, geht es dabei dann auch um Ratlosigkeit und Leere und um solche Fragen auch des Lebens so und der und der Vergeudung von Zeit und auch der komischen Geschütztheit, in der wir uns hier in Deutschland ja befinden, auch in unserem Kulturbetrieb und so. Und dann speziell eben dann in Gablenberg, das ist ein Ortsteil von Stuttgart, im Stuttgarter Osten, der ja nochmal, also irgendwie geschützter und abgetrennter ist irgendwie von den großen Diskursfragen. Und was passiert jetzt als Experiment, was passiert, als wenn man sich sozusagen darin aufhält und das sozusagen versucht auszuerzählen, so was passiert dann an wie, jetzt fehlt mir schon wieder dieses Wort, ja, wie heißt es, so Side Effects oder Ausschussware, also mir fehlt gerade dieser Begriff, den es so gibt dafür. ja, genau. Und ja, so Punkt. Und dann bin ich natürlich eigentlich ist das auch eine Simulation von Social Media und so weiter und die Bild-Text-Schere und also so. Genau.
Gut, ich glaube, wir kommen auf diese Themen auf jeden Fall nochmal zurück, aber ich mag ein neues Zitat mit in unsere Menge an Text, den wir gerade produzieren, hineinwerfen. Und zwar kannst du jetzt wählen, ob das folgende Gedicht siehst du, ob das wir produzieren heute Ausschussware. Ob der folgende Text, ob der von Marianne Fritz ist, eine österreichische Autorin, ja, man mag es fast sagen Avantgarde-Autorin, die, als sie in den 70er, 80er Jahren publiziert hat, kaum wahrgenommen wurde und jetzt so ein bisschen nach oben gespült wird. Und der Band heißt Dessen Sprache du nicht verstehst. Ein ja mehrbändiges Eposwerk, wie meistens bei ihr, also sehr, sehr umfangreich. Oder aber ist es was ganz anderes? Ist es von Peter Handke Die Publikumsbeschimpfung? Und genau, ich glaube, Peter Handke muss man nicht so sehr introducen wie Marianne Fritz. Also das Zitat geht so. Sag einmal, glaubst du mich beeindrucken die Tränen? Du willst hören uralte Märchen. Andere Märchen interessieren dich nicht. Du willst hören Uraltes. Neue Geschichten und andere Gedanken sind für dich nur Agitation. Warum sagst du nicht, die uralten Märchen und die uralten Geschichten sind Agitation? Herzig und weit. Das ist dein Herz? Das ist so uralt wie herzig und eng. Schneuz dich. Du sollst dich schneuzen.
Das ist schön.
Ja, finde ich auch. Das ist ein sehr schönes Zitat.
Ja, das ist allerdings nicht Handke, ne? Das ist oder?
Also du hast recht.
Kann ich nicht sagen, weil, also ich ehrlich gesagt, also Marianne Fritz lesen ist nicht Marianne Fritz lesen eigentlich so, aber das ist das klingt schon sehr nach ihr. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht beschwören, weil ich nur einen ganz, ganz ausschnitthaften Zugang zu ihr habe, aber der Rhythmus und die Wiederholungsstruktur und auch die Du-Ansprache und das Herz, das passt zu Marianne Fritz, oder?
Ja, richtig.
Das ist von dir.
Genau, das wäre noch schöner. Nein, leider ist es nicht von mir. Genau, aber es ist von Marianne Fritz und ich bin auf sie, also ich scharwenzel schon so länger um sie herum, habe mich aber auch noch nie so richtig rangewagt, weil diese Bücher kaum noch zugänglich sind. Ne? Also ich glaube, es gibt viel Antiquariat, es gibt viel im Antiquariat oder gar nicht. Oder also man hat schon allein die Not, sich hier anzunähern.
Ja, genau.
Und wenn, ist auch alles total teuer, also ne, weil es das halt Antiquariat.
Und auch nicht so richtig in den Bibliotheken, ne?
Genau, also nicht in den Bibliotheken, in den Antiquariaten, super teuer, mehrere hundert Euro und wie gesagt sehr großbändig. Das macht das so ein bisschen schwierig, aber ich kam auf sie, weil es gab jetzt jüngst im Literarischen Kolloquium in Berlin einen Abend zu ihr, den Dagmara Kraus und Sonja von Broke, glaube ich, in die Wege geleitet haben und auch gestaltet haben. Mhm. Und du warst auch mit dabei mit einer Gespenst-Interpretation. Oder
ja, ja, gut, Caroline, genau. Ich meine, das ist so Gespenst-Interpretation.
Ha.
Ja. Natürlich. ja, genau. Das war eine Art Einladung, glaube ich, vor allem zur Beschäftigung mit Marianne Fritz. Mhm. Und das sagt sich ja so leicht hin. Man lädt jemanden ein, sich also mit jemandem zu beschäftigen und so weiter. Aber bei Marianne Fritz ist es ja genau, wie du sagst, es gibt diese große Hürde, sich da sozusagen hinzuprügeln, muss ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
und dann, wenn man es sozusagen muss, dann macht es auch ab irgendeinem Punkt plötzlich voll Sinn und dann ist man auch sozusagen zu seinem Glück gezwungen worden. So, also ich sage jetzt wirklich so ganz ganz brutal, weil ich sie selber auch sozusagen brutal finde. Ich habe jetzt kürzlich mit jemandem gesprochen, der sie auch kennengelernt hat. Christian Philips hat sie persönlich mal als Student, glaube ich, getroffen, hat er mir gerade erzählt, und meinte, sie sei ausgesprochen zugewandt und nett und verbindlich und so gewesen. Aber ich finde sozusagen ihr Schreiben tatsächlich dermaßen gnadenlos. Und dass das natürlich irgendwie also in mir als Leserin erstmal einen Widerwillen auslöst, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man dann verstanden hat, glaube ich, dass das auch überhaupt nicht gehen kann, um eine Vollständigkeit und auch ein irgendwie Erfassen dessen, was man so gemeinhin unter Erfassen versteht, wenn man irgendwie sich einem Werk annähert, dann ist das plötzlich unglaublich, dann setzt das was frei, weil es dann plötzlich eigentlich anarchisch wird. Und diese Sinnfrage, die du eben auch so, die ich dir so entnommen habe, ja, die verschiebt sich und die wird dann plötzlich zu einer anderen. Also warum sitzt sie da und schreibt? Was ist der Sinn davon? Das kann man erstmal gar nicht so leicht beantworten. Das lässt sich auch nicht finanziell sozusagen beantworten und so. Es ist ja kein in dem Sinne einträgliches Modell oder auskömmliches Modell. Also man stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist das für ein Modell von Schriftsteller sein? Und das ist natürlich so als Setzung, die sie dadurch vornimmt, dass sie einfach schreibt und schreibt und schreibt und dieses unfassbare Konvolut eben irgendwie produziert von auch miteinander natürlich auf komplexeste Weise verbundenen Modulen auch, wie das zum Beispiel naturgemäß 3 dann der Fall ja auch nochmal ganz stark ist. Das befreit. Das befreit sozusagen von dieser Frage, was ist eine Schriftstellerin?
Also ich glaube, da ist ja schon auch wirklich auch dann spannend, diese Plotfrage. Was kann man mittels, ich nenne es jetzt mal sowas wie avantgardistischen Mitteln erzählen, so, ne? Also wie funktioniert Erzählen da überhaupt, ne? Das ist ja auch so ein Teil der Sinnfrage und ich glaube auch etwas, was dich umtreibt. Und deswegen hatte ich Handke irgendwie auch so dagegen gesetzt. In dieser Sinnfrage steckt ja auch immer die Frage nach dem Gegenüber. Also, ne, der eine, der quasi Sinn vielleicht irgendwo hineingibt oder etwas in was hineingibt und das andere, der es liest oder das Publikum eben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Frage nach dem Publikum, wie gesagt, da kommt Peter Handke so ein bisschen her, dass du die auch immer wieder stellst. Also es gibt zum Beispiel so eine ganz schöne Video-Intervention von dir, das heißt das narzisstische Publikum, ne, wo man sieht so, ich glaube 9 Kacheln sind es, ne, und immer wieder ploppst du, also dein Bild, ein verfremdetes Bild von dir, ein neu gestaltetes Bild von dir als Person oder verkleidet oder wie immer man es nennen mag, taucht auf fragt sich, ne, wo ist denn das Publikum jetzt? Und das Publikum will das und das. Und es gab auch ein Hörspiel von dir, das heißt Salon Dilettantisme, wo sozusagen auch das Publikum neue Musik spielt. Also ich denke, befreundete Lyrikerinnen und Lyriker so miteinander ins Konzert kommen. Also deswegen ist immer sozusagen die Frage, wer sendet und wer empfängt und wie verändert sich das und dass es, glaube ich, immer etwas ist, was du ganz stark mitreflektierst, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich würde sagen, das ist auch ein Shift von so einer bestimmten Form von Publikumsverachtung oder so einem Entwurf eines autonomen Schreibens, das aber eigentlich autoritär ist, würde ich mal so sagen. Und diese Frage tatsächlich nach der Zeit meines Gegenübers und dem Publikum als dem, was sich mir jetzt sozusagen in dem Fall irgendwie anvertraut hat oder wie auch immer ist, sozusagen eine irgendwie, natürlich irgendwie verkorkste Beziehung, aber so auch also von also einer bestimmten Demut auch getragen. So. Und deswegen narzisstisches Publikum, das ist natürlich ein bisschen kokett, aber da ging es eben auch um eine ganz spezielle Arbeit für den Bereich Neue Musik, für eine Tagung innerhalb der Neuen Musik in Darmstadt. Ich frage mich, und diese Frage ist mit der Pandemiesituation immer größer geworden, nicht nur, weil wir sozusagen diese Zoom-Form dann etabliert haben in der Kommunikation, sondern auch, weil das so bestimmte Dinge auf den Punkt gebracht hat, nämlich wer ist überhaupt noch Publikum? Also was lässt ein überhaupt noch Publikum sein wollen? Und diese Frage stellt sich natürlich in der neuen Musik auch, sage ich mal, genauso stark wie in der Lyrikszene. Ja, also wer ist denn diese Leserin, die nur Lyrik liest und kauft, ja, und nicht auch selber irgendwie schreibt? Also gibt es diese Person überhaupt? Gibt es überhaupt drei von denen irgendwo? Und diese Frage, und ne, habe ich so ein bisschen sozusagen zugespitzt, dass es eigentlich eine Form auch von Publikumssein gibt, die eigentlich auch ein Interesse an, die sozusagen ein Interesse hat, die ist nicht interesselos und die will nicht nur rezipieren, sondern die will sich eigentlich auch darstellen und die will eigentlich auch sich vernetzen zum Beispiel oder auf jeden Fall ihr Gesicht zeigen und so. Das sind so ein bisschen die Fragen.
Also insofern finde ich das immer spannend, also dass bei dir so viel mitgedacht wird im Sinne von, ne, also wer schreibt eigentlich, wer nimmt an und gleichzeitig ist ja natürlich alles auch so ironisch verdreht, also im Sinne auch die Künstlerfigur, die Künstlerinnenfigur sozusagen, ne, ist ja auch immer etwas, was vielleicht, ne, was Eitles hat oder etwas Egozentrisches oder etwas, das doch irgendwie auch nur Aufmerksamkeit möchte und also, ne, es ist schon auch beides, also sowohl die KünstlerInnen sozusagen als auch das Publikum ist beides immer wieder in seiner Beziehung gebrochen, so.
Ja, das stimmt, dass da Eitelkeit auch eine Rolle spielt. Allerdings, ich glaube, das hat jetzt auch dieser Entwurf, dieses Modell der einzelnen Schriftstellerin, die sozusagen sich auch als Persona mit vermarktet. Das hat also einerseits weiter zugenommen, andererseits hat sich das auch, glaube ich, ein bisschen ausdifferenziert, weil es jetzt ja zunehmend so um Identitätsdiskurse auch geht und dass man für jemanden spricht und eine Stimme ist sozusagen. Und das war, glaube ich, so vor 10, 15, 20 Jahren schon auch noch ein bisschen anders so. Diese Ironie sozusagen, diese Form, mit der ich sozusagen die Schriftstellerinnen-Person, die Autorinnen-Person so ein bisschen versuche zu dekonstruieren und natürlich dadurch auch mich natürlich trotzdem dann in Szene setze, selber auch geschenkt. ja. Ja, klar, das könnte sein, dass das sozusagen nicht mehr komplett die Fragen momentan auch stellt. Also da sehe ich mich ja auch, also das sehe ich schon auch kritisch, ja.
Verstehe ich. Aber zwei Fragen musst du mir noch hier erlauben, bevor wir zum nächsten Quizfragen kommen. Zum einen, ich finde deinen Lippenstift ja immer so großartig. Also der ist immer sozusagen gefühlt überall in deinem Gesicht, aber sozusagen nicht da, wo er klassisch hingehört. Also es ist so ein Markenzeichen von dir, der verschmierte Lippenstift. Aber ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest.
Die Frage nach dem Lippenstift ist natürlich eine Frage nach der Selbstdarstellung. Also es gibt natürlich eine Form von Vereinbarung, so im Literaturbetrieb auch, sich sozusagen herzurichten. Mhm. Und ich, das hört man jetzt gut, ne, den Krankenwagen, tut mir leid. Es ist leider so total gerade viel los auf der Straße. Und ich frage mich, ob das so sehr eine geschlechterspezifische Frage ist an der Stelle, wie auch vielleicht so eine Art, ganz blöd gesagt, so eine klassistische Frage oder so, weil irgendwie sind das auch immer so bestimmte Styles, einer, die sich irgendwie immer noch so auf so eine Bürgerlichkeit bezieht und auch das gut angezogen sein, so, das ist ein Konflikt, der mich total interessiert, so, irgendwie finde ich das spannend und auch total toll, wenn Leute das so richtig schön geschlossen performen, also einfach wirklich sozusagen stilvoll sind. Also du bist ja auch immer sehr gut angezogen, Caroline.
Jetzt grät's gerade nicht. Aber danke.
Ja, genau. Und gleichzeitig stört mich da aber auch was ganz schlimm dran. Also das ist eine bestimmte Form von Diszipliniertheit oder auch Gefasstheit, ne? Und, wo ich schon sozusagen nach Lösungen suche, da auch dann sozusagen öffentlich zu auszusehen. Und da war das jetzt einfach immer mal wieder mit dem Lippenstift eine sehr schnelle, schlanke Lösung. So, sagen wir mal so. Ich beschäftige mich damit nicht 24/7, sondern brauche manchmal einfach auch irgendwie ein schnelles Zeichen oder so.
Es hat ein bisschen was vom Joker, also jetzt gerade komme ich drauf, es hat ein bisschen was vom Joker. Weißt du, der ja quasi auch eigentlich als Clown maskiert ist, aber mittels Schminke nochmal stärker verfremdet, als sie eigentlich sowieso schon ist.
Ja, mir ist es auch schon aufgefallen, dass das was vom Joker hat. Also so habe ich das überhaupt nie gewollt und gemeint. Aber ja, ich merke auch, dass da, das hat ja auch ein bisschen, also es kommt ja ein bisschen drauf an, wie der Lippenstift appliziert ist. Ne? Also meistens ist er nicht wie bei Joker, aber es hat natürlich trotzdem einfach diesen Anklang. Und das ist mir klar. Und das ist auch was Clowneskes hat und so. Das ist dann wahrscheinlich einfach die Nebenwirkung so. oder vielleicht ist es auch sowas wie ein Clown.
Mhm. Bis hin zum Bart eigentlich, ne, den du ja auch beim Bachmann-Preis getragen hast, der natürlich nochmal was anderes ist, aber beide Zeichen haben gleichzeitig etwas Humorvolles, Verdrehtes, aber gleichzeitig auch eine, ne, in der Verkleidung liegt ja irgendwie, wenn wir es Verkleidung nennen wollen, liegt ja auch irgendwie etwas Schützendes.
Ja, natürlich. Und gerade bei den Nahaufnahmen, die dann das Fernsehen, der Kameramann dann macht, während man da irgendwie liest, das ist natürlich ideal, sozusagen, dann einfach ein Schnurrbart zu haben. Ja. Also das finde ich schon einfach auch ein Vorteil.
Ja, das stimmt.
Und das hat mich schon, also das hat mich schon sehr beruhigt. Mhm. Also ich kann diesen Schnurrbart sehr empfehlen.
Mhm, sehr gut.
Bestimmte Lebenslagen. Quiz.
Dann kommen wir doch zur dritten Quizfrage, wenn wir nicht unterwegs Fragen verloren haben. Aber das ist der Podcast der verlorenen Worte heute ein bisschen und der verloren gehenden Fragen. Und zwar habe ich noch ein wunderbares Zitat, wie ich finde, aus einem Buch voll wunderbarer möglicher Zitate. Und es kann sein von Matthias Traxler, einem Berliner Lyriker, aus seinem Lyrik- und Essay-Band You're Welcome. Auch jemand, der beide Formen so ein bisschen miteinander verquickt und verwebt. Oder aber von Ulrich Schlotmann, Die Freuden der Jagd, ein 1100-seitiges Langgedicht. Aber was heißt Gedicht? Also weiß man ja immer gar nicht. Warum sagt man Gedicht? Also Langtext.
Finde ich total, ich habe noch niemanden gehört, der Gedicht dazu sagt.
Ja, siehst du, warum sage ich das? Das ist eine, aber
ja, ist doch
darüber
schön.
Gleich, also falls wir dann, wir hören jetzt mal und du sagst, woher es stammt. Ja. Der Mann, der in den Wald hineingeht, indem er dies tut und geht und geht und geht, wie ein x-beliebiges Blechspielzeug, meinetwegen, das man immer wieder aufzieht, beziehungsweise das tief im Inneren doch hat ein Perpetuum mobile, das es antreibt, dringt eher Koinzidenz der Ereignisse, Zufall oder zwingende Notwendigkeit, direkte Mang in medias res, wie in sein eigenes Epizentrum, gleichsam in den Kern meines innersten Wesens hinein und das tagtäglich, ja aus, ja ein. Denn nur hier, an diesem Ort, könne er, ein Mann wie ich, eigener Aussage zufolge, noch Mann sein, aller einschneidenden Fesseln, barledig des vermaledeiten Ganzkörperpanzers, der ihn gegen alle Regeln des Anstands und über das Maß das soeben noch erträglich hinaus einenge, die Kehle ihm zuschnüre und letzt sogar die Luft zum Atmen.
Also der Mann, der in den Wald hineingeht, das ist Schlotmann, Ulrich Schlotmann, aber es könnte natürlich auch Matthias Draxler sein, der Ulrich Schlotmann zitiert, zumal du das jetzt auch, finde ich, sehr in einem Draxler-Style gelesen hast. das würde mich jetzt nicht, also du wirst es ganz bestimmt mich da nicht auf dieses Glatteis geführt haben, aber das könnte tatsächlich sein, dass hier ein Draxler-Zitat vorliegt. Nein, das ist aber Schlotmann.
Nein, leider, es wäre wunderbar, aber nein, es ist tatsächlich das Original. Es ist Ulrich Schlotmann und vielleicht habe ich es dir zu leicht gemacht, weil natürlich fast jedes Kapitel losgeht mit dem Mann, der in den Wald geht. Also vielleicht waren die Quizfragen heute zu leicht, Mara. Aber nichtsdestotrotz, du hast drei Quizfragen richtig beantwortet. Dazu auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch. Das ist doch schon mal super.
Vielen Dank. Es ist fast gar nicht ein getrübtes Kompliment.
Nein, gar nicht. und man muss ja dazu sagen, du hast mir ja auch im Vorfeld freie Wahl gelassen, was natürlich das die Sache schwerer macht.
Ich habe dir aber auch im Vorfeld gleich gesagt, dass ich große Angst habe, in diesem Quiz zu versagen. Also
so geht es den meisten. aber wie gesagt, die meisten kommen glücklich und wohlversehrt wieder heraus aus dem Wald sozusagen. Aber ja, Ulrich Schlotmann, vielleicht um auf ihn zurückzukommen, er ist ja so eine Ausnahmefigur im Literaturbetrieb. Ich denke, es wäre jetzt mal interessant und falls da draußen ein Publikum, wo wir es heute schon über Publika hatten, falls es da draußen ein Publikum gibt, das ihn kennt, so bitten wir doch gerne um Nachricht, weil ich glaube, das ist eines dieser, eines dieser Bücher, die sozusagen in dem Literaturbetrieb nicht vorkommen, obwohl es ein irres Ding ist, wie ich schon sagte. Also es ist bei Urs Engeler erschienen. Jetzt müsste ich gerade nochmal nachgucken, in welchem Jahr. Und
2010.
Und, 2010, siehst du. Und es war, dass wir uns da kurz drumherum mal auf einer Bühne begegneten und ganz kurz auf Ulrich Schlotmann zu sprechen kamen und ich mir daraufhin das Buch besorgte und so etwas ist, woran man sich ja hineinfallen lassen kann, eigentlich fast wie in Marianne Fritz. Das macht nochmal ein Parallelleben im eigenen Leben auf dieses Buch sozusagen, weil es auch so umfangreich ist und für mich aber auch als Sprechtext funktioniert. Aber jetzt, bevor ich weiter quatsche, Mara, also erinnerst du dich auch noch gut? Also wie bist du auf dieses Buch aufmerksam geworden und was ist es für dich für ein Buch?
Wie bin ich? Also dass es Ulrich Schlotmann gibt, das wusste ich durch die Liedertafel, die von Christian Philips damals initiiert war und wo auch irgendwie Urs Engeler so die ersten Male, glaube ich, auch auftauchte hin und wieder. Und Ulrich Schlotmann
ein
war
Verleger aus der Schweiz, können wir vielleicht noch einwerfen. Ja.
Genau, der gestern Geburtstag hatte.
Herzlichen Glückwunsch, weil er sich im Publikum befindet.
Ja. Genau, ja. Er ist 60 geworden, eine große Sause toll. Im Literaturhaus Zürich.
Toll.
Der Ulrich Schlotmann, der war dann schon irgendwie so, der, als so ein bisschen als lebender Mythos war er dann schon irgendwie immer zugegen und so als Typ. Mhm. Und dann befasst habe ich mich dann mit dem Buch erst, tatsächlich als er es mir geschenkt hat. Das war 2010, ich glaube, da ist es aber auch rausgekommen. Und dann habe ich das aufgeschlagen und sofort so unfassbar plausibel gefunden. Ich habe das wirklich geliebt. Da bin ich ja nicht die Einzige, weil das einfach eine so stringente unfassbar schöne und witzige Form hat und gleichzeitig aber eben eigentlich komplett Gaga ist. Also ich glaube, das auf so eine komische Weise schmeichelt es einem als Leserin, mhm. weil man das Gefühl hat, man liest jetzt ganz, ganz krasse Weltliteratur und es ist aber so lustig und man kommt nicht mehr, also man wird auch so rein, wie du das auch gesagt hast, ne, man wird so reingezogen, mhm. Weil es eben ja eigentlich auch permanent reproduziert, so bestimmte Sprachbilder und auch Klischees und so, da man spiegelt sich darin, ja, das ist ja wie so ein Spiegelkabinett oder so fratzenhaft, die eigenen Vorurteile und die eigenen Pattern, die man irgendwie mit rumträgt und schlachtet er so genüsslich aus, also wie das bei der Jagd halt so üblich ist, ne, und legt so die Leichenteile so nebeneinander hin in so ein Muster und man und so mit so einer Faszination widmet man sich dem dann. Und das ist ja wirklich auf einer reinen Sprachebene, ein Zeichenebene, also er arbeitet ja auch so mit Hervorhebungen und sowas, aber ansonsten ist da sozusagen alles rein sprachlich und das macht es so, also ich jetzt sage mal ganz blöd, befriedigend, dass man sich da mit so einem dicken, komplizierten Buch so genüsslich beschäftigen kann. Ja.
Und ich finde, es ist auch nochmal anders als bei Marianne Fritz. Ja. Also man schlägt es auf und man ist erstmal sozusagen grafisch überrascht oder ne, in der normalen Lesegewohnheit herausgefordert, weil ne, viel mit Klammern und Unterstreichungen und Anführungszeichen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es sind eigentlich fast falsche Fährten im Sinne von der Text an sich ist, wie wir schon sagten, ne, er zieht einen hinein und der Mann startet jeden Tag dasselbe und hat so eine Alltäglichkeit, der man irgendwie Tag für Tag folgen kann und das macht es einem nicht so schwer, finde ich. Und Marianne Fritz ist da so ein bisschen nochmal auf eine andere Art und Weise herausfordernd so.
Ja, definitiv. Und ich meine, Die Freundin der Jagd ist ein fertiges Buch.
Ja.
Das hat man in der Hand. Das ist ein Objekt. Man weiß, wo vorne und hinten ist. Man muss es auch nicht von vorne bis hinten lesen. Also ich glaube, viele gucken auch einfach nur so rein. Ich finde, der Reiz besteht gerade darin, es von vorne bis hinten zu lesen. Aber das muss man nicht. Das ist sozusagen nicht wie Moby Dick oder so. Ja, man hat halt schon das Gefühl, man kann es bewältigen. Marianne Fritz ist, glaube ich, witzlos, das bewältigen zu wollen.
Ja, vielleicht,
da
genau.
Muss man ein bisschen Frusttoleranz haben.
Was ich ja auch immer das Gefühl habe, in all dem, was du tust, auch auf der Bühne, ist es auch immer ein Nachdenken darüber und eine Konterkarierung, was sozusagen so solche Begriffe wie Literaturbetrieb oder Buchmarkt oder so was betrifft. Ne? Also angefangen, wenn wir wieder zur Referenzfläche zurückkommen, dieses Heftchen, was du selbst gemacht hast, was du selbst verschickt hast, was du selbst ne, innen drin immer wieder bearbeitet hast. Also es geht quasi die Frage nach dem, was ist überhaupt ein fertiges Buch und so weiter. Also das ist immer auch, dass du auch über Dinge so nachdenkst, wie zum Beispiel Literaturpreise, ne? Wie gerecht oder ungerecht geht es dazu und sollte da nicht vielleicht auch mehr Solidarität gelebt werden? Geht das aber überhaupt? Bis hin zu, ich habe dich jüngst gesehen, auch in einem Video und ich glaube, du warst warst jüngst im Bauhaus Stipendiatin und es war so eine Veranstaltung dazu und du hattest so eine Pappmaske auf, die du immer neu beklebt hast, was ich ganz wunderbar fand, was natürlich auch wieder so etwas ist, wie gibt man sich auf der Bühne, wie präsentiert man sich, also all diese fast schon so institutionalisierten Gesten, die den ganzen Betrieb irgendwie ausmachen, dass du da an jeder Stelle eigentlich versuchst, so den etwas hineinzuschlagen, so, und darüber nachzudenken, was ist Buch oder was ist auch Kunst, geschriebene Kunst, wie kann die überhaupt Ware sein und wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist ist sozusagen der erweiterte Umgang mit dem Material, oder was mich halt umgibt. Auch da stellt sich natürlich längst schon wieder die Frage, wie relevant ist das? Also jetzt Institutionskritik ist sicherlich jetzt nicht sozusagen die Kritik der Stunde, die man unbedingt üben sollte. Aber gleichzeitig ist es ja auch immer sozusagen ein Auseinandersetzen mit Strukturen, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit politischen Strukturen, die schon etwas, einfach etwas aufzeigen, was ist und auch wo vielleicht blinde Flecken sind, also wo man vielleicht auch, wenn man an einer kleinen Stelle ansetzen könnte und etwas ändern könnte, vielleicht hätte das ja tatsächlich irgendwie Vorbildcharakter oder auch Auswirkungen. So, das war immer so mein Wunsch, dass man wenigstens was exemplifizieren kann, so dass man die vielleicht auch die Fiktion aus dem Text, aus der Literatur sozusagen erweitern kann und drüberlegen kann über bestimmte auch Umgangsformen und wie gesagt dann eben die Bühne und Publikationsform. Das sind alles, finde ich, Fragen von, ich finde, das sind schon Fragen von Autorität auch. Und deswegen sage ich ja auch bei der Referenzfläche und eigentlich auch seitdem immer weiter, spreche ich auch schon noch von Destabilisierung von solchen Vorgängen und Texten. Also wie kann ich sozusagen etwas, wie kann ich ein werkförmiges produzieren, wie kann ich als Autorin arbeiten, als Künstlerin arbeiten und gleichzeitig sind aber meine Ergebnisse sozusagen eigentlich Einladungen, sich selbst zu destabilisieren und sich wieder zu hinterfragen und Fragezeichen letztendlich. Und ja. Das wäre so ein bisschen was ich anbieten kann. So.
Und wie geht's dir aber? Also gibt es etwas, woran du gerade arbeitest, wenn du sagst, gibt es da etwas Neues? Und das hat man vielleicht ja auch heute schon herausgehört, ne, dass du eben nicht nur an Texten arbeitest, sondern auch an was performanten Dingen, aber auch an Installation im Netz oder wie man auch immer, oder Filme, wie man es auch immer bezeichnen möchte, also dass sozusagen da dein Werkbegriff sehr fluide auch ist. Also gibt es etwas, woran du gerade arbeitest, wenn ich heute so herausgehört habe, dass du an manchen Stellen so das Gefühl hast, okay, Dinge sind vielleicht zu Ende gesagt und zu Ende gezeigt, aber vielleicht interpretiere ich das auch falsch.
Ja, das stimmt. Also die Frage ist ein bisschen, wo kann ich noch, auf welche Bühne kann ich noch gehen, wo macht es noch Sinn? Wobei immer, wenn ich dann auf einer Bühne bin, denke ich eigentlich, ja, das macht total Sinn, jetzt genau hier gerade zu sein. Ich versuche momentan ein bisschen mehr diese Fragen wirklich in den Text auch zu verlagern und sozusagen, schreibe ich das, die performative Erzählung nennen würde oder so eine sozusagen auf einer Textebene auszuhandeln, so, das ist gerade das, was mich interessiert. Trotzdem gibt es immer wieder Anlässe, eigentlich auch neu über Bühnenformen nachzudenken. Zum Beispiel bin ich gerade an einem Projekt zusammen mit Hannes Seidel, dem Komponisten aus Frankfurt, der sozusagen ein Musiktheater für den öffentlichen Raum entwickelt, gerade mit einem Ensemble auch.
Cool.
Und genau da bin ich im Austausch mit ihm, mache sozusagen den Text, ja, den ich dann auch selber performe. Also das sind dann so Fragen, die natürlich dann wieder ganz stark zu tun haben, eigentlich auch mit Theater zusammenhängen und so.
Okay. Ja, super. Dann bin ich total gespannt. Eben auch, weil ich das Fenster zum Hof, wie dein Text hieß, den du, oder die Erzählung oder wie auch immer man es benennen möchte.
Text ist gut, ja.
Genau, das ist immer gut, die du beim Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen hast. Und vielleicht schließt sich da ganz gut der Kreis, weil darin hat das ja dann auch zwischendrin in diesem Text den anderen Titel, das magische Fenster der Martha Gescheul. Also insofern, liebe Martha, danke ich dir sehr herzlich für Rede und Antwort und für das Schaffen dreier Quizfragen. Bin gespannt, was alles kommt und schicke dich hinaus in die Nacht.
Vielen Dank, Carola. Dir auch.
Mach's
grusame
gut.
Nacht um 16 Uhr. Mit
mehr. Genau.
Genau. Alles Gute. Ja. Danke für das wunderschöne Interview.
Tschüss.
Flausen.